Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag Christian.
Hallo Henrik, hi.
Die Schuldenbremse ist im Moment doch in einem tagespolitischen Diskurs sehr präsent. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Schulden, Schuldenbremsen, Staatshaushalten, unternehmerischem Denken bei Schulden. Und du bist, glaube ich, der perfekte Counterpart.
Also ich bin so verschuldet bis über beide Ohren.
Ja, ist das schlimm? Kannst du nachts noch schlafen mit deinen Schulden? Also ich habe wenig Schulden. Aber sind Schulden böse? Sind Schulden gefährlich? Kannst du schlafen mit Schulden?
Also ich habe viele Schulden. Ich kann sehr gut schlafen. Also wenn ich nicht gut schlafe, dann ist es nicht, weil ich Schulden habe. Schulden... Sind die böse oder gut? Da ist die Antwort, wie so oft, es kommt drauf an. Normalerweise sind Schulden ja nicht schlecht, weil Schulden bedeutet, du leihst dir Geld. Für diese Geldleihe verzichtet jemand anders auf den Konsum, also auf die Möglichkeit, dieses Geld jetzt zu konsumieren. Und das möchte der Dritte, der dir das Geld leiht, kompensiert haben. Und diese Kompensation heißt Zins. Und solange der Zins, der Preis dafür, dass du jetzt Geld bekommst, was dir in diesem Sinne ja erstmal gar nicht gehört, was du auch nicht erwirtschaftet hast, sondern was eine sozusagen eine Wette auf die Zukunft ist, das ist ja dann in diesem Sinne guter Deal, wenn das, was du mit diesem Geld anfängst, dir mehr bringt, als der Zins kostet. Das ist jetzt nicht so sehr von hinten durchs Knie ins Auge, aber im Prinzip, viele Leute können sich das im Privatbereich, wie ich finde, am allerbesten immer mit einer Immobilie vorstellen. Da machst du ja auch Schulden, kaufst dir dein erstes Haus, eine Eigentumswohnung, was auch immer. Die allerwenigsten können sich das aus der Portokasse leisten. Die müssen zur Bank einen Kredit aufnehmen. Für diesen Kredit haben sie noch vor 3 Jahren 1% bezahlt. Inzwischen zahlen sie dafür 3,5% Zinsen. Und die einfache Frage, die einfache Überlegung, die dahinter steckt, ist, bekomme ich für diesen Zins vielleicht günstiger oder teurer, ich vergleiche das dann, auch eine Mietwohnung. Weil ich will ja, das, was ich haben will, ist das gut Wohnen. Ein Dach über dem Kopf, brauche eine schicke 3-Zimmer-Wohnung, keine Ahnung was. Die kostet mich im Monat 1.000 Euro. Und die Frage, die du dir einfach stellen musst, zahle ich im Monat 1.000 Euro Miete oder 1.000 Euro Zinsen? Wo habe ich mehr Value, wo habe ich mehr Wert? Ja. Und natürlich, welche Risiken und so weiter stecken da auch noch dahinter. Und ganz oft war das so, und insbesondere in der Niedrigzinsphase, war es natürlich viel günstiger, die Zinsen zu zahlen und eine Wohnung zu kaufen, dann die Zinsen zu zahlen, auch noch Tilgung zu zahlen. Aber die Tilgung, das ist ja im Prinzip so eine Art, das zahlst du in deine eigene Spardose, ja. Das ist ja nicht weg, das Geld, nur die Zinsen sind weg, nur das ist die Kompensation für die Bank, die dir das Geld geliehen hat. Und das war meistens günstiger. Das hat sich inzwischen geändert. Durch die deutlich höheren Zinsen geht diese Rechnung oft nicht mehr auf. Und viele Leute durchdenken das auch und sagen, nee, dann kaufen wir uns keine Wohnung, dann mieten wir lieber eine Wohnung. Und das übt ja zurzeit, das ist ein anderes Thema, aber das ist auch in aller Munde, das übt zurzeit natürlich einen gigantischen Druck auf den Mietmarkt aus. Und in dem Maß, wie die Zinsen hochgehen, gehen natürlich auch die Kaltmieten hoch. Ja? Das ist eine ganz, ich würde fast so weit gehen zu sagen, gefährliche Entwicklung, die wir da gerade haben, weil wir halt einen eklatanten Wohnungsmangel haben. Aber wie gesagt, anderes Thema. Hier ist es ja die Frage Schuldenbremse. Und die Schuldenbremse, die du genannt hast, die jetzt jeden Tag in allen Zeitungen steht, da gehe ich jetzt mal davon aus, du meinst die Schuldenbremse, die bei uns im Grundgesetz steht.
Genau. Ne, der deutsche Staat, also wir haben es da wirklich ins Grundgesetz geschrieben, weil das ist auch nichts, was wir mal eben so wegdiskutieren können und ist ja auch hochrichterlich bestätigt worden, auch wenn es auch da natürlich Diskussionen gibt. Aber also jetzt, ne, für mich als Laie ist es so, wenn ich das richtig verstehe, dass wir festgelegt haben, die Staatsverschuldung Deutschlands zu begrenzen. Das heißt, wir können nicht mit beiden Händen, oder wie heißt der Staat, kann ich mit beiden Händen Geld ausgeben, was er nicht hat. Also im Zuge von Wahlversprechen, wenn wir dann dieses Jahr Europawahl, dann ist demnächst auch wieder Bundestagswahl und auch ein paar Landtagswahlen. aber wir wollen nicht weiter uns verschulden als Staat. Und da ist jetzt die Frage, für mich als Laie, aber also warum interessiert mich das? Wir müssen eine wahnsinnige Investition tätigen in die Energieinfrastruktur, auch in andere Infrastrukturprojekte, also Straßen, die Deutsche Bahn etc. Aber wir müssen ja auch Anreize schaffen für die Energieinvestitionen, Stromnetze, Gaskraftwerke, die vielleicht wasserstoffready sind und so weiter. Das Geld muss man ja investieren, geht aber nicht so einfach, weil wir einfach nicht beliebig Geld ausgeben können, was wir nicht haben. Und das ist die Frage, also wie funktioniert das mit dieser Schuldenbremse und aus deiner Sicht, wie sinnvoll ist das? Und kann man das vergleichen mit einer unternehmerischen Schuldenbremse? Dass ich mir als Unternehmen sage, ich mache als Unternehmen keine Schulden. Kann man das vergleichen? Oder auch als Privatperson?
Na, nur bedingt. Machen wir mal eins nach dem anderen. Du hast schon ganz oft in deinen Ausführungen eben das Wort Investitionen benutzt. Das ist ein Schlüssel zur Beantwortung der Frage. Lass uns noch mal gucken, was sagt eigentlich Schuldenbremse? Die Schuldenbremse im Grundgesetz sagt, wir kürzen das jetzt ein bisschen ab, ohne auf jedes Detail einzugehen, der Staat darf nicht mehr Geld ausgeben, als er durch seine Staatseinnahmen, in Klammern, das sind ja die Steuern, die wir alle zahlen, hat. Er darf nur einen ganz kleinen Teil mehr ausgeben, nämlich 0,35 des Bruttoinlandsproduktes dürfen an neuen Schulden gemacht werden. Damit wird erreicht, das hast du ja eben schon gesagt, dass die Staatsverschuldung nicht permanent weiter steigt, sondern dass wir automatisch, wenn wir uns an die Schuldenbremse halten, mehr oder weniger die sogenannte schwarze Null haben. Und das Problem, und jetzt kommt das Stichwort Investition ins Spiel, das Problem, was bei der Konstruktion dieser Art der Schuldenbremse irgendwie nicht so richtig gegriffen wurde, und das wurde nicht so richtig bis zu Ende durchkonjugiert, ist, dass der Staat eigentlich gar nicht in der Kategorie Konsum und Investition denkt, sondern das Staatsbudget ist ja total einfach. Das sagt, ich kriege so viel Steuern rein und ich zahle so viel. Und zahle so viel heißt, er investiert in das neue Schulgebäude, was dann dort 40 Jahre oder was weiß ich wie lang steht. Aber er zahlt zum Beispiel auch irgendwelche Sozialausgaben. Und die Sozialausgaben, das ist, was man eher als eine konsumtive Ausgabe interpretieren würde. Das heißt, die bedürftige Person bekommt am Ende des Monats einen Betrag überwiesen und lebt davon. Danach ist das Geld weg. Das, was wir in die Schule, die ich eben genannt habe, stecken, da bauen wir ein Gebäude. In diesem Gebäude werden dann die Ingenieure von morgen ausgebildet. Und das ist tatsächlich eine Investition im Sinne von, ich gebe heute Geld aus und erwarte zukünftig aus diesem ausgegebenen Geld, aus dem eine Wertschöpfung, die unterm Strich mehr ist als das, was ich heute ausgegeben habe. Das ist eine sinnvolle Investition. Und das ist diese Differenz, diese Differenzierung, die ist überhaupt gar nicht in der Schuldenbremse verankert. Da steht einfach nur Staatsausgabe, Staatseinnahme. Und es wird nicht sozusagen in irgendeiner Form unterschieden, naja, der Staat darf schon, du hast eben erneuerbare Energien angesprochen, ich habe Bildung angesprochen, wir kennen das Thema Bundeswehr, wir kennen das Thema Verkehrsinfrastruktur, Schienen und so weiter. Ja. Es gibt ja eine Vielzahl von Notwendigkeiten, wo unser Land, ich zitiere jetzt, ja, manche sagen an vielen Stellen ein bisschen die Kategorie Schrotthaufen hat, ja. Das heißt, wo ganz viel Investitionsbedarf aufgelaufen ist in den vergangenen Jahren. Und die Schuldenbremse erlaubt uns jetzt nicht, diesem Investitionsbedarf zu entsprechen und neue Schulen zu bauen, die Schienen zu erneuern, neue Autobahnbrücken und so weiter und so fort. Weil wir haben das Geld ja gar nicht. Auf der anderen Seite wird das Geld ausgegeben für jede Menge Sozialbudgets. Da kann man jetzt richtig oder falsch finden, aber das ist oft nur sozusagen Löcher stopfen. Behaupten viele, ich denke, an vielen Stellen haben diese vielen, die das behaupten, auch recht, da refinanzieren wir ein durch und durch ungesundes System, unser Sozialsystem, was an vielen Stellen wahrscheinlich gar nicht mehr in dieser Form leistbar ist und wo vielleicht auch die Leute so ein bisschen mit Zuckerbrot gefügig gehalten werden, weil es sonst wehtun würde, da Einschnitte zu haben. Und das reguliert tatsächlich die Schuldenbremse, weil dann ist den Politikern die Hand gebunden. Wir haben das ja Ende des Jahres 2023 erst erlebt. Da wurde ein bisschen fantasievoll mit Geldern und deren Unwidmung umgegangen. Kam das Gericht und hat gesagt, nein, dürft ihr nicht, es gibt die Schuldenbremse. Jetzt ist ja diese Diskussion entbrannt. Da gibt es die eine Front, die behauptet, die Schuldenbremse ist Mist, weil sie behindert uns in die ganz wichtigen Infrastrukturinvestitionen zu gehen, die unser Land so dringend braucht. Auf der anderen Seite gibt es welche, die sagen, nee, die Schuldenbremse ist top, weil sie bindet den Politikern die Hände. Ansonsten würden die einfach Geld ausgeben und sich in Anführungsstrichen damit vielleicht ein paar Wählerstimmen kaufen. Was auch sein kann. Beide haben wahrscheinlich recht. Und das Problem meiner Meinung nach ganz subjektiv an dieser Schuldenbremse ist einfach nur diese mangelnde Differenzierung in Investition und Konsum. Wenn man sagen würde, der Staat darf für zuvor definierte ganz wichtige Bereiche, und dazu zählt mit Sicherheit Bildung, mit Sicherheit Energieversorgungsinfrastruktur, mit Sicherheit Wehrfähigkeit, all das, wenn man sagen würde, darin darf der Staat aber investieren, dann hinterlassen wir unseren Kindern damit keine Last, auch das wird ja ganz laut geschrien, sondern dann geben wir ihnen ja eine Chance, das wird ja nirgendwo so klar wie bei dem Thema Bildung. Ja? Weil wenn wir gut ausgebildete Menschen hier haben, dann sind das die, die morgen Wertschöpfung und Steuern und Sozialbeiträge realisieren können. Also wenn uns das gelänge, die Schuldenbremse sozusagen zu verfeinern und zu sagen, in diesem Sinne, gute Investitionen sind erlaubt und die sind nicht von dieser Schuldenbremsenmechanik erfasst. Aber was du nicht machen darfst, lieber Politiker, ist, damit dich alle lieben, ganz munter irgendwelche Sozialversprechen die ganze Zeit machen. Und das ist eine konsumtive Aufgabe und alles, was konsumtiv ist, das darf eben nicht durch Schulden gedeckt werden. Und das haben wir ja viele Jahre lang gemacht. Ich selbst habe das, ich war mal eine Zeit lang in der Kommunalpolitik engagiert, da habe ich das kopfschüttelnd beobachtet, was das Grundverständnis von Kommunalpolitikern teilweise auch ist. Die sagen, naja, wenn der Haushalt dann, wenn die Kohle weg ist, dann nehmen wir halt einen Kredit, nehmen wir einen Kommunalkredit, der ist auch billig. Und so wurden die Gemeinden massenhaft verschuldet mit dem Ergebnis, dass diese Gemeinde, wo ich das mitbekommen habe, jetzt auch pleite ist, pleite im betriebswirtschaftlichen Sinn, was eine Gemeinde ja gar nicht sein kann.
Ja.
Das ist gut, dass die Schuldenbremse das verhindert. Aber sie ist halt meiner Meinung nach falsch formuliert. Das funktioniert so nicht. Und das produziert tatsächlich große Probleme. Weil auf der anderen Seite die gewollte, starke Beschränkung der Refinanzierung von konsumtiven Ausgaben mit Schulden, die wird erreicht, aber auf der anderen Seite wird auch überhaupt gar nichts mehr in die Zukunft investiert. Und das behaupte ich jetzt. Ich glaube sogar, in doppelter Hinsicht funktioniert das schlecht, weil um zu gefallen, stecken halt die Politiker das Geld, was jetzt noch da ist, eben in diese ganzen Konsumtivhaushalte oder Bedarfe und verzichten umso mehr auf die Investitionen in die Zukunft. Das heißt, wir beschädigen die Generationen nach uns in doppeltem Sinn. Durch die Schuldenbremse, wie sie heute funktioniert oder nicht funktioniert.
Aber also das ist sicherlich ja nicht einfach zu regeln und diese Regeln dann aufzuschreiben in Form von Gesetzen. Und wenn du ja sagst, dass die Top-Ökonomen da zwei Lager bilden, die, wenn ich das richtig gesehen habe, auch relativ gleich groß ist, die einen sagen, ist genau richtig, die anderen sagen, das ist falsch. Da sage ich jetzt als Physiker, ja, was denn nun? Es kann ja nicht richtig und falsch gleichzeitig sein, da, ne, bei der Schrödingers Katze, die gleichzeitig lebt und tot ist. Das geht aus meiner Sicht in der Wirtschaft.
Geht es nicht.
Also sollte das ja nicht so sein, dass man zwei völlig konträre Ansichten hat auf die gleiche Sachlage. Wieso ist das so, dass also Ökonomen Ich würde mal vermuten, nach deinen Ausführungen, du bist eher dafür, die Schuldenbremse in der aktuellen Form ist nicht gut. Sie muss überarbeitet werden. Sie ist grundsätzlich gut, aber man müsste da noch mal ran. Frage 1, warum gibt es dann Top-Ökonomen, die sagen, nö, eigentlich ist alles super? Ich meine, die sind ja nicht doof. Die müssten ja eigentlich auch verstehen, wie so ein Wirtschaftssystem funktioniert oder so eine Volkswirtschaft.
Ja, ich glaube, nicht alle Ökonomen sind politisch unabhängig.
Ach so, also der Klassiker. Ja. Warum es Energietechniker gibt, die sagen, Kernenergie ist super. Ja, alles klar.
Die Lager kannst du zuordnen. Also das eine ist ja die Frage, was soll der Staat machen? Ja? Soll der Staat, leben wir in einem wundersamen Sozialstaat? Oder ist es ein Staat, der bereit ist, auch mal Einschnitte zu machen oder den Bürgern Einschnitte zu verkaufen, um uns zu sanieren? Und du weißt, ich bin sehr ökonomisch, sehr betriebswirtschaftlich eingestellt. Und da sage ich, wir müssen das machen, was ein Unternehmen in dieser Größenordnung, also in dieser Situation auch machen müsste. Wenn wir ein Unternehmen hätten, was Schwierigkeiten hat, weil es seine laufenden Cashflows aus Verpflichtungen, die ich eingegangen bin, nicht mehr bedienen kann, dann muss dieses Unternehmen in irgendeiner anderen Stelle Kosten sparen, damit das wieder funktioniert. Und das muss auch hier passieren. Wir müssen in Deutschland an ganz vielen Stellen lernen, extrem zu sparen. Und das wird saumäßig unpopulär sein für die Leute. Also insbesondere für die Politiker, die das natürlich den Leuten, die nicht dafür verantwortlich sein wollen, das den Leuten zu verkaufen. Wenngleich wir, wenn wir darüber reflektiert nachdenken, wissen, der Politiker, der das heute im Jahr 2024 der Bevölkerung verkaufen muss, der ist ja nicht dafür verantwortlich. Das sind Dekaden, wo das schiefgelaufen ist. Das sind die Leute, die dafür verantwortlich sind. Ja? Und jetzt muss es halt mal irgendwann glattgezogen werden und das wird wehtun, ja. Das wird sehr schmerzhaft sein. Aber anders können wir, glaube ich, diesen Prozess nicht gesunden lassen, weil es gibt keine wundersame Geldquelle, wo ein Land wie Deutschland sich von ernähren kann. Das gibt's nicht. Wir müssen ein bisschen runterschrauben und da muss auch am Staatswesen, das muss auch reduziert werden, ja. Was ganz oft bemüht wird, das ist vielleicht noch ein Argument, was wir nicht angesprochen haben. Und das ist, glaube ich, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen drüber. Und das Lager von denen, die sagen, nee, Schuldenbremse ist doch, wir können doch noch mehr Geld, wir können uns weiter verschulden, weil, wenn du mal in so eine Statistik schaust, wie stark ist denn Deutschland verschuldet im internationalen Vergleich? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Verschuldung misst. Die wahrscheinlich prominenteste ist, ich messe die bestehenden Schulden, indem ich sie ins Verhältnis setze zum Bruttoinlandsprodukt. Und wenn du da, was weiß ich, auf die USA guckst, ist es etwas über 1. Also die haben ein bisschen mehr Schulden als Bruttoinlandsprodukt.
Ja.
Und in den USA, da wurde ja in den Jahren massiv investiert, teilweise ja auch mit sehr beachtlichen Erfolgen. Dort findet Industrieansiedlung statt, bei uns findet Deindustrialisierung statt. Also das kann schon auch funktionieren, viel zu investieren und sozusagen diese Barrieren, diese Regeln, diese Handschellen halt abzuwerfen. Deutschland hat, ich glaube, 2/3 des Bruttoinlandsproduktes sind in Deutschland die Schulden. Also Deutschland ist auch im internationalen Vergleich sehr, sehr wenig verschuldet. Ja. Aber wir wollen es ja nicht so weit kommen lassen wie in Japan. Ja. Die sind uns in vielen Punkten in der Entwicklung ein bisschen voraus, was Demografie und so betrifft. Ja. Solche Zyklen, die sind extremst verschuldet. Und ich glaube, wir wären in Deutschland gut beraten, heute die Situation zu erkennen, zu reflektieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass für die Generationen nach uns, dass wir denen nicht einen Schuldenberg hinterlassen, die entstanden sind aus konsumtiven Aufgaben von vor 20 Jahren. Das ist eine Katastrophe, wenn wir sowas machen. Wenn wir aber jemanden einen Schuldenberg hinterlassen, mit Werten dazu ist überhaupt kein Problem. Das ist vielleicht ganz lustig, komme ich gerade drauf. Ich habe mit einem Kollegen, den wir beide kennen, vor einiger Zeit diskutiert. Der ist aus allen Wolken gefallen, weil ich gesagt habe, dass ich nur ganz wenig von meinem Haus tilge. Also der ist davon überzeugt, er will noch vor seinem Renteneintritt auf keinen Fall mehr 1 Euro Schulden auf seinem Haus haben.
Da habe ich gesagt. Also Klassiker eigentlich, ne? Also
so BWL-Professor, habe ich gesagt. Wieso denn das? Ja? Ja, dann schläft er besser und dann hat er keine Schulden. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch, das war auch noch, diese Diskussion fand vor ein paar Jahren statt, das war auch noch ein anderes Zinszeitalter, wenngleich auch das muss man ins rechte Licht setzen. Wir haben jetzt 3,5% Zinsen. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir in einem mega krassen Hochzinsumfeld jetzt uns befinden. Aber das ist doch überhaupt gar nicht schlimm. Ich würde lieber nur mein Haus abbezahlen, würde ich mir doch lieber noch 2 Mietshäuser kaufen gegen Schulden und die meinem Sohn vererben. Wenn es gute Mietshäuser sind, vererbe ich ihm die als Gebäude mit Schulden drauf, dann macht er doch einen guten Schnitt. Ist doch 10-mal besser. Ja? Wenn der Cashflow unterm Strich immer positiv ist, also Mieteinnahmen minus Kapitaldienste, das ist doch tipptopp. Da braucht man doch keine Angst vor Schulden haben, solange Werte dahinter sind. Schwierig ist es, und das ist, was Deutschland teilweise macht. Ich nehme Schulden und fahre davon, ich nehme einen Kredit auf, ich stolper in der Fußgängerzone, das habe ich vor einiger Zeit gesehen und habe gedacht, das gehört verboten. Da hat, ich glaube, es war die Targo Bank oder so eine typische Retail-Konsumentenbank. Die haben so Aufsteller in der Fußgängerzone gehabt und haben für die Finanzierung von Urlaubsreisen geworben. Und das ist eine Katastrophe. Wenn man sozusagen eine reine Konsumaufgabe auf Pump macht, der Urlaub ist vorbei und die Schulden sind noch da.
Genau, ähnlich wie jetzt mit so einem Fernseher oder sowas, den ich dann auf Pump kaufe. Und ich kann es ja dann auch bei den großen Elektrohäusern auch sagen, machst du so, also Ratenkredit oder sowas. Und der Fernseher ist ja in dem Moment nichts mehr wert.
Naja, aber du hast wenig.
Ich habe einen Fernseher, ja klar.
Du musst nicht mehr so krass sehen, du hast einen Fernseher und den Fernseher kaufst du, weil du, was weiß ich, Nachrichten gucken willst oder was weiß ich gucken willst. Ja. Aber der Wert, den der Fernseher dir bringt und warum du ihn dir kaufst, der ist ja noch da, der ist ja ein paar Jahre da. Ja? Du musst halt dann, indem du dann 5 Jahre deinen Fernseher abzahlst, dann kostet dich halt die Möglichkeit, Fernsehen zu schauen, im Monat 29,99. Aber du konsumierst ja auch das Gut, Fernsehschauen, das kostet sich dann halt 29,99, das ist wie 3-mal ins Kino gehen. Ja? Also das ist noch da, aber der Urlaub, der ist dann vorbei, da kannst du vielleicht noch im Album blättern, aber da ist wirklich nichts mehr da. Und das ist, was Deutschland und ganz viele Kommunen auch, das betrifft ja nicht nur den Bund, das betrifft die Länder und die Kommunen, das ist, was sie jahrelang Freestyle gemacht haben. Geld ausgegeben für Konsum in dem Sinn und nicht für Investitionen und dann Schulden aufgenommen. Und dann sind die nachfolgenden Generationen da und sagen, ja, jetzt habe ich einen Haufen Schulden hier zu zahlen und zu bedienen. Wo ist denn der Gegenwert? Aber der Gegenwert ist weg, weil da wurden vielleicht Mitarbeiter für bezahlt, die schon lange in Rente sind und die gar keinen Wert mehr sozusagen heute für die Verwaltung oder was auch immer generieren, weil sie jetzt womöglich ja verdienten Renten Dasein sind. Und das geht nicht, das funktioniert nicht. Da läuft es schief.
Also du hast ja gerade eben ein paar Zahlen genannt. Ich habe es mal eben nachgeguckt. Also Japan ist mit 261% verschuldet. Das heißt also, das 2,5-fache des Bruttoinlandsprodukts betragen die Schulden Japans.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja.
Aber wieso hat Japan noch nicht, also in Anführungszeichen, Insolvenz angemeldet? Denn offensichtlich können die ja ihren Schuldendienst auch noch weiter bedienen. Denn dahinter stecken ja Finanzinvestoren oder Banken etc., die
Was heißt Banken? Das sind Staatsanleihen. Das sind
Staatsanleihen, genau.
Das sind japanische Staatsanleihen. Der Staat Japan hat Briefe ausgestellt. Da steht, ich, Christian Kamloth, habe Japan $1,000 geliehen und dafür zahlt mir Japan jedes Jahr x% Zinsen. So funktioniert das. Und Japan muss jetzt halt diese Anleihen bedienen und irgendwann werden die auch alle fällig. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig wird, die Fälligkeiten zu bedienen, das kannst du eigentlich nachher nur durch Verlängerung machen. Da ist Japan schon in einer sehr wenig komfortablen Situation im Vergleich zu Deutschland. Ich meine, wenn du gerade diese Liste aufhast, wo steht denn Deutschland da? Habe ich da die zwei Drittel richtig?
Ja, zwei Drittel, genau richtig. Also wir sind bei, Moment, auf Platz, wo sind wir denn? Platz 71. Wir haben 67%, also genau zwei Drittel.
Ja, so hatte ich es ja, auch
in Erinnerung. Und wir kommen, also wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückgeht, also wir waren so immer zwischen, als bis 1995 ist es hier die Liste, geht die jetzt zurück, sind damals bei 55% Staatsverschuldung gestartet und landen jetzt gerade, waren wir bei 82, also die 2010er Jahre, also direkt nach der großen Finanzkrise weltweit, und sind jetzt bei 67%. Und wenn man mal so ein paar andere Länder sich anguckt, also Griechenland, Italien sind die, die am höchsten verschuldet sind in Europa, also Italien 145%, wobei die auch von höheren Werten kommen, auch Japan, Griechenland kommt auch von höheren Werten. Und was haben wir noch? Frankreich 111, Vereinigten Staaten 122%. Das heißt also, und die sind bei 2005, sind die bei 65% gestartet. Die hatten das gleiche Level wie wir und sind jetzt auf das Doppelte ungefähr verdoppelt. Und wenn man jetzt mal die Prognosen für die nächsten Jahre sich anguckt vom Internationalen Währungsfonds, dann halten die auch dieses Niveau, das wird sogar eher noch raufgehen. Wobei die natürlich dann trotzdem, das kriegt man auch in der Presse mit, gefühlt alle paar Wochen oder zumindest alle paar Monate dann ihren Haushaltsstreik haben, weil dann die Gefahr ist, dass der Staat seine Bediensteten beschäftigen kann.
Das ist ja auch regelmäßig eine Comedy.
Aber man denkt, das kann ja nicht sein. Und die haben ja dann schon in der Vergangenheit immer mal wieder tagesweise die Leute einfach nach Hause geschickt.
Ja.
Das kannst du dir mal, wir sind ja auch beide Landesbeamt, das kann man sich ja nicht vorstellen, dass es dann vom Land heißt, pass mal auf, heute bleibt er zu Hause, ihr arbeitet nicht, kriegt aber auch kein Geld, denn das ist ja die Folge.
Ja. Also, ja, aber das passt doch hervorragend zu dem, was wir eben diskutiert haben. Deutschland ist noch nicht total krank, ja. Aber wenn wir bereit sind, uns jetzt weiter zu verschulden, was darstellbar ist, also wenn man einfach so ein Kennzahlensystem macht, so okay, dann verschulden wir uns halt ein bisschen mehr, dann sind wir im Vergleich wichtiger Industriestaaten noch immer relativ wenig, also unterdurchschnittlich verschuldet. Dann sage ich auch, klar, das können wir machen. Das können wir uns sicherlich auch leisten. Aber dann bitte aufpassen, dass es in dem Sinn gute Schulden sind. Hm. Dass das eben Schulden sind in unser Bildungssystem. Schulden für unsere Wehrfähigkeit. Schulden für die Energiewende oder so. Und es war ja auch okay. Das darf man ja auch, nicht vergessen. Corona hat Deutschland deswegen unter anderem so gut weggesteckt, weil wir außerhalb der Schuldenbremse, die erlaubt ja sozusagen auch so Ausflüchte, wenn es Notlagen gibt, und so eine Notlage war Corona, da haben wir ganz schnell, ganz unkompliziert den Unternehmen, den Restaurants, allen möglichen mit Geld geholfen, damit es halt keine Masseninsolvenzen und so weiter gab. Mhm. Das hat ja funktioniert und das ist ein Land, Deutschland, was sich das ohne Probleme leisten konnte. Und selbst nach diesen Milliardenausgaben, die wir damals getätigt haben, sind wir danach nicht pleite. Also es ist doch super. Wir haben eine ganz tolle Ausgangsbasis, aber das Pfund dürfen wir doch jetzt nicht verspielen.
Ja, das ist, also man sieht das genau, ne? Diese Corona-Jahre 2020, 2021 ist bei ganz vielen Ländern, ist dann halt die Staatsverschuldung hochgeschnellt. Also ja. Die USA von 109 auf 133%. Haben es dann wieder abgebaut. Aber das muss man sich dann halt leisten können. Also auch Frankreich von 97 auf 115%. Währenddessen wir, ja, ging auch rauf von 59 auf 68%.
Ja.
Aber auf niedrigerem Niveau und damit etwas entspannter. Ein Punkt vielleicht noch, weil du das jetzt vorhin sagtest, ich habe jetzt gerade mal eine Darstellung des Bundeshaushaltes aufgemacht, jetzt für das Jahr 2024 sogar. Also wir haben einen Haushalt von 477 Milliarden Euro. Das ist quasi das Geld, was uns zur Verfügung steht als Staat und was wir dann verausgaben können. Da sind schon ein paar Abzüge vorher mit berücksichtigt. Ansonsten halt die ganzen Steuereinnahmen. Weißt du, welche Steuer am meisten bringt? Fangfrage. Was bringt uns am meisten Geld?
Wahrscheinlich die Einkommenssteuer.
Naja, die Umsatzsteuer. 0,1 Milliarde mehr. Also, okay. Aber sind gleiches Niveau. Also jeweils, also 100 okay. Steuern und Lohnsteuer, jeweils 110 Milliarden. Und dann kommen viele Kleckersteuern, die, also Energiesteuer bringt noch eine relativ viel Einfuhrumsatzsteuer, also die müsst ihr noch mit draufrechnen. Ja, aber tatsächlich, wenn man sich die Ausgaben anguckt, du hast es ja schon gesagt, unser Sozialsystem, da geben wir viel Geld aus, also wir leisten uns diesen Luxus. In die Sozialversicherung zahlen wir 138 Milliarden Euro jetzt in 24. Mhm. Und in die Arbeitsmarktpolitik, das ist ein Arbeitslosengeld und Zusatzleistung für Unterkunft und Heizung, sind da nochmal 47 Milliarden Euro, die wir da reinstecken. Allein die Rentenversicherung kostet die Bundesrepublik im Jahr 24 108 Milliarden Euro.
Ja.
Und das wird jetzt ja ansteigen, wenn die Babyboomer
gehen. Jetzt gucken wir, was in Bildung geht.
Bildung, Wissenschaft, Forschung sind 31 Milliarden.
Ja. Das ist das Problem.
Und wir zahlen
Bundeswehr,
Verteidigung sind 58 Milliarden.
Ja.
Und die oder der Schuldendienst, den wir haben, das sind 37 Milliarden Euro. Das heißt, ne, allein für das Tilgen von, also wahrscheinlich auch Staatsanleihen, die dann fällig werden.
Ne? Ja,
die zahlen wir im Jahr 37 Milliarden. Das sind also ja, rund 9% des Bundeshaushalts geht in die Schuldentilgung. Wenn jetzt da der sprichwörtliche Schwabe, der wird wahrscheinlich sagen, so, wir stecken jetzt erstmal den ganzen Bundeshaushalt einmalig in den Schuldendienst, danach sind wir im nächsten Jahr schuldenfrei. Ne? Das wäre ja quasi wie so der klassische deutsche, ich weiß nicht, ob man den Schwaben da etwas Unrecht tut, aber die müssen einmal herhalten für das Sparsame. ist ja auch falsch, vor allen Dingen, weil ja dann diese Sozialausgaben, die werden ja steigen in den nächsten Jahren und Jahrenden durch die demografische Veränderung der Bevölkerung. Ähnlich wie es in Japan ja jetzt schon ist.
Genau.
Man muss sich das mal angucken, wie das für Japan aussieht. Die werden sie nicht deutlich mehr ausgeben. USA hat ein anderes System. Da kann man halt sagen, ja gut, da musst du dich selber drum kümmern und damit hast du halt eine viel breit aufgefächerte Schere zwischen Arm und Reich. Ich denke, der Luxus, den wir uns leisten mit unserer eher hartschen sozialen Marktwirtschaft, ist sicherlich eine Errungenschaft, heißt aber auch, wir sind nicht so flexibel. Wobei ich mich frage, wie ist das denn eigentlich in Frankreich, weißt du das? Denn die Franzosen gehen früher in Rente und das müsste ja auch eine hohe Belastung sein in Frankreich, was das angeht.
Ja, weiß ich nicht, muss man mal vergleichen. Habe ich aber überhaupt nicht im Kopf.
Da habe ich auch finde ich jetzt auch, also so schnell finde ich solche Zahlen noch nicht. Auch da muss man aufpassen, die direkt zu vergleichen. Aber wie du sagst, also Bildung, du würdest jetzt sagen, man müsste die Schuldenbremse so anpassen, dass man jetzt bestimmte Ressorts definiert. Also Bildung wäre sicherlich eins, das, also hier steht noch Verkehrs- und Nachrichtenwesen, da weiß ich jetzt nicht genau, was da alles drinsteht. Auch das ganze Thema Städtebau, ne? Wohnungswesen, also ne, ja. Das ist die öffentliche Hand, wie du gerade sagtest, ne? Also das Problem mit Mietwohnungen, dass man dort, da fließen wir mit 4 Milliarden rein. Die Bundeswehr hat sicherlich auch Bedarf.
Ja, ich glaube, man muss definieren, wo muss ein Land wie Deutschland, also genau wie ein Unternehmen. Mal, wenn du heute ein Unternehmen führst, dann sagst du, okay, wo entwickeln sich die Märkte hin? Was muss ich heute tun, damit ich auch noch in 10 Jahren gesund am Start bin? Was muss ich dann machen? Ja, welche Produkte muss ich entwickeln? Was muss ich mit meiner Werksinfrastruktur machen, um unabhängig zu sein? Wie muss ich meine Leute ausbilden, damit die mit den Technologien, die gerade auf uns zukommen, agieren können? Ja, das würde sich ja jeder Unternehmer überlegen. Machen ja die großen Unternehmen alle auch. Und das müssen wir halt als Land, das muss Deutschland auch machen und muss überlegen, okay, was sind die strategischen Investitionen, die wir machen müssen, um auch noch in 10 Jahren ein Land zu sein, was sich was leisten kann. Und das Geld muss irgendwo herkommen. Dann könnte man natürlich argumentieren, ja, für bestimmte Sachen können wir ohne Probleme Schulden aufnehmen. Aber heute ist das alles ein Topf und die Gefahr ist ja riesig. Und du siehst ja, wie die Verhältnisse sind, ja, dass es im Prinzip sofort absorbiert wird von diesen konsumtiven Sozialhaushalten. Und das darf nicht sein.
Aber warum oder woran scheitert es dann auf der politischen Ebene? Also jetzt ein Christian Lindner als unser Bundesfinanzminister, der mit seinem Stab müsste dann doch, also die schlagen ja den Bundeshaushalt mit vor, passiert im Kabinett, aber das Bundesfinanzministerium packt die Zahlen zusammen und hat quasi das, was dann die Entscheidungsträger, dann bleiben wir mal in dem Bild des Unternehmers, also dann dem Vorstand oder der Geschäftsführung vorlegen, um dann zu sagen, so wie entscheide ich mich strategisch? Und er zusammen mit Habeck und Scholz als den drei Parteiführern müssten dann ja sagen, so, jetzt habe ich hier das Bild, wo können wir was machen? Warum, wenn wir vorsichtig sein, hat man zumindest das Gefühl, so richtig gut gesteuert ist es nicht. Die sind ja, also...
Du weißt, was ich jetzt geneigt bin zu antworten.
Ja, jetzt überlegst du, wie du das politisch korrekt formulierst, damit es keinen Aufschrei aus der Hörerschaft gibt. Manchmal sind die Leute ja etwas aufgeregt, wenn wir da etwas unvoreingenommen reden. Aber tatsächlich... Wir haben ja oft diskutiert, dass man diese Planungssicherheit braucht. Aber die haben ja auch Beraterstäbe um sich rum. Da muss doch, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass der eine Beraterstab sagt links rum, der andere sagt rechts rum, sondern da muss doch irgendeiner sagen.
Also ich glaube ich, so ist es. Der eine sagt links, der andere rechts. Und ich glaube, dass wir einfach nicht die brillantesten Köpfe unseres Landes an diesen Hebeln sitzen haben. Das ist unser Problem.
Das heißt, es fehlt die Qualifikation. Aber hatten die das früher? Ich bin mir nicht sicher, ob die vorherigen Politikergenerationen so viel mehr unternehmerisches Vorwissen hatten.
Nee, bin ich mir auch nicht sicher. Aber die hatten auch andere Zeiten. Also und andere Probleme. Wir brauchen halt heute die Leute, die die Probleme von heute lösen und nicht die Leute, die die Probleme von gestern gelöst haben. Mhm. Denk an die Boomzeiten, ja, Erhard und so, ja, die dem Land viel Gutes getan haben. Oder auch zunächst, wie die Wende weggesteckt wurde und so, ja. Also das waren andere Probleme und dafür gab es halt Lösungen. Und jetzt haben wir noch andere Probleme und dafür braucht es wahrscheinlich andere Lösungen. Hm. Und da muss auch jemand wahrscheinlich der Bevölkerung verkaufen, die Party ist jetzt zu Ende. Also in der Form, wie wir sie alle kennen, ist die Party zu Ende.
Ja.
Aber das traut sich halt keiner. Weil erstens haben sie keine guten Ideen und wenn sie Ideen haben, die gibt's ja schon, sind die politisch sehr unpopulär und führen im Zweifelsfall zu Stimmverlust und das will auch keiner haben.
Ja, die Krisensituation hatten wir ja immer schon. Ne? Also wenn man da mal denkt, und ich mache mal ganz kurz hier die Zahlen, das Wirtschaftswachstum. Also wir haben ja immer wieder Jahre gehabt, die schwierig waren. Hier ist zack, ich möchte das hier ausblenden. So, da. Bruttoinlandsprodukt. Was ist die richtige Kennzahl dafür? Wirtschaftswachstum? Wahrscheinlich das Wirtschaftswachstum.
Ne? Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts. Genau, ja, also da haben wir halt Phasen gehabt. Also in Deutschland 2009, da war Finanzkrise. Dann hatten wir das noch in den Jahren, also nach der Wende 93, hatten wir auch mal ein negatives Wachstum. Corona natürlich auch. Und dann hatten wir das aber 1982. Schon mal und dann infolge der Ölkrise 75. Also wir haben immer mal wieder solche Phasen gehabt und sind dann, wenn man sich also diese Kurven anguckt, also wie hat sich jetzt dann das Bruttoinlandsprodukt oder die Änderung des Bruttoinlandsprodukts entwickelt, uns danach auch immer sehr gut erholt.
Ja, weil Deutschland oft, aber wir kommen, Achtung, wir müssen auf die Uhr gucken, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Ja.
Deutschland hatte früher war oft dabei, auch bei technologischen Neuerungen vorn zu sein. Ganz viel internationale, sozusagen, also große Innovationssprünge, da war Deutschland oft dabei, im Bereich Pharma, im Bereich Technik und so weiter. Und das sind wir heute eben nicht mehr.
Hm. Ja, wobei ich da müsste auch noch mal in Ruhe nachgucken. Also weil die Automobilkrise haben wir auch in den 80er Jahren gehabt, ne? Oder die Energiekrisen, was das ganze Thema Kohle angeht und die Transformation weg von der Schwerindustrie hin zu einer, also dann der Automobilindustrie, das ist ja dann so in den Ende der 50er, Anfang der 60er ging das ja los mit dem Zechensterben. Also ich denke, also hinkriegen können wir es, wenn wir, und welcher der Bundespräsidenten war es, also muss wieder ein Ruck durch Deutschland gehen. Genau, Herzog war es, genau, danke. Das, ne, ja. es wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ne, damals ja. Neue Deutsche Welle. Also das ist das, was mir fehlt. Also man sagt immer, auch, ihr da oben macht ihr mal und ihr da oben seid alle doof und kriegt es nicht hin. Aber auch auf den verschiedensten Ebenen darunter müsste eigentlich mehr Elan sein und nicht nur, auch das ist eh alles scheiße.
Aber genau das ist doch unser Problem. Eh alles scheiße, sagst du. Das ist, wie oft begegnen dir völlig fatalistische Grundhaltungen? Also, und das ist halt das Problem. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe von Politik, die Bevölkerung von sowas abzubringen, vor sowas auch zu bewahren. Aber ich führe so oft Diskussionen auch mit Leuten. Mir hat neulich einer, das habe ich aber, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, mir hat neulich einer erklärt, ein Mitarbeiter auf einer Baustelle, der kommt ursprünglich aus Rumänien, lebt schon ganz lange in Deutschland. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, in Deutschland sozialversichert zu arbeiten. Hat der mir erklärt, ganz abgeklärt und so, also es war für den das Normalste von der Welt. Er hat jetzt verstanden, wie das ist. In Deutschland meldet man sich arbeitslos. Da kriegt man nämlich fast das gleiche Gehalt wie netto. Und den Rest verdient man sich Cash dazu. So läuft es in Deutschland. Das erklärt mir ein 30-jähriger Rumäne, der ist ein junger, gesunder, kräftiger Kerl. Da stehe ich mit offenem Mund da und sage, naja, also aus seiner Sicht hat er das ist natürlich naiv und das ist nicht an der Grenze der Legalität, sondern das ist illegal, was der da macht. Aber so lebt das ganze System, so das denken die und die sagen, hier musst du nicht arbeiten. Das Geld kommt ja vom Arbeitsamt und dann verdient man sich halt schwarz auf der Baustelle noch was dazu. Und solange wir ein System haben, was da die falschen Anreize setzt einfach, wird das alles nicht besser, weil wir brauchen die Typen. Wir brauchen den ganz dringend, dass er hier bei uns arbeitet und wohnt oder sonst was macht. Und nicht schwarz, sondern in einem normalen Arbeitsverhältnis und steuerzahlender Weise.
Ja.
Das ist das Problem. Aber das System, was wir hier etabliert haben, ermöglicht es. Und ich würde sogar so weit gehen, in manchen Fällen setzt es sogar die falschen Incentives. Das ist ein Problem.
Also, ja, also das heißt, es stehen noch große Aufgaben vor uns. Und um jetzt den Bogen noch mal einmal zum Ausgangsthema zu spannen. Also du sagst, Schuldenbremse als Konstrukt in Ordnung, wenn man sie einmal reformiert. Also so wie sie jetzt ist sie nicht gut. Es gibt ein paar Stellschrauben. Dann Abschlussfrage, warum passiert das nicht? Denn die Spielregeln geben wir uns ja selber. Also die könnten wir doch mit den großen Parteien im Bundestag doch beschließen. Hast du eine Idee, warum da keiner rangeht? Weil es wehtut.
Weil es wehtut. Davon bin ich überzeugt. Weil das automatisch mit Abstrichen im konsumtiven Bereich, in Klammern, das ist vornehmlich, du hast eben die Zahlen genannt, der Sozialbereich zu tun ist. Das hat was zu tun mit Arbeitslosigkeit, mit allen möglichen Sozialbereichen, mit Krankensachen, mit Renten und so weiter. All denen würde das wehtun, vor allem. Und das will kein Politiker auf sich nehmen, weil das ist unpopulär, verliert man Wählerstimmen, bringt nichts. Fliegt aus dem Bundestag raus. Finden die nicht.
Okay. Also das heißt, wir müssen uns auf ein bisschen Gegenwind einstellen, damit wir dann danach, nicht gelobte Land, das habe ich zu viel gesagt, aber danach gesundet als Staat agieren können.
Wir sind ja ein tolles Land. Ja. Deutschland ist ja ein Deutschland ist ja ein tolles Land. Ich habe neulich zu jemandem gesagt, ja, Deutschland ist ja eigentlich das gelobte Land. Wir entwickeln uns nur so ein bisschen in die falsche Richtung gerade. Aber eigentlich ist ja alles, was man braucht.
Ich wollte gerade sagen, und wir können der Steuer auch sehr gut rumreißen. Klar ist mit China ein neuer, ganz großer Player jetzt auf dem Markt. Aber dennoch müssen wir uns ja nicht verstecken. Wir müssen wahrscheinlich nur die richtigen Stellschrauben stellen und dann wird das gefühlt Negative wahrscheinlich wieder gut. Das dauert noch ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre im schlimmsten Fall. Aber ich sehe das auch erstmal positiv. Wenn wir wollen, können wir das und dann geht es in die richtige Richtung. Kriegen wir, glaube ich, hin. Gut, dann zum Abschluss noch die Werbung für unseren, für die 100.
Die Nummer 100.
Ja. Nummer 100, ja genau. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Also das war jetzt Folge 98 und in zwei Wochen ist die 100. Folge. Am 11. April machen wir die 100 voll. Tete, also hätte ich beim Start des Podcasts nicht gedacht, dass wir das so durchhalten, vor allem im Wochentakt, auch immer wieder Themen finden. Und jetzt der Aufruf an die Hörerschaft, Fragen zu stellen. Denn das soll mal so eine offene, themenoffene Folge sein. Also jeder, der einen Beitrag leisten will, mal sagt, also Frage, ich hätte mal eine Idee. Entweder per E-Mail, ganz klassisch, an unsere E-Mail-Adressen, also h.thesen@umwelt-campus.de oder c.kamlot@umwelt-campus.de. Mehr Adressen findet man auch bei uns auf der Webseite vom Umweltcampus oder per Suche über die Suchmaschine oder über die sozialen Medien, also ob das jetzt TikTok, Instagram, Facebook, X, ehemals Twitter oder was weiß ich, was alles ist, LinkedIn, gerne. Und dann diskutieren wir das mal am 11. April. Da kommen vielleicht ein paar spannende Fragen zusammen.
Also ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Also ich glaube, das könnte ganz spannend sein, da mal völlig out of the box ein paar Fragen, wenn die vorher mal ein bisschen sortieren, diskutieren, dann, damit die so thematisch geclustert sind. Aber da freue ich mich drauf und dann machen wir Flaschen Bier auf, Shampoos, was auch immer und gucken mal, wie dann die nächsten 100 Folgen sind. Aber das ist der Weg am 11. April schon mal vormerken, 21 Uhr Evosonic und danach auf den üblichen Streaming-Podcast-Kanälen dieser Welt verfügbar. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, Christian, wir bereiten uns auf die Fragen vor und dann besten Dank, dass du diesmal wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gern. Bis bald. Ciao.
Ciao. Ja, vielen Dank, Christian, für den Input zum Thema Schuldenbremse. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und in zwei Wochen, wie angekündigt, dann die 100. Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.